So, noch einmal guten Morgen. Alle, die ihr auch dazugekommen seid. Schön. Ich möchte heute Morgen etwas weitergeben, was mich bewegt seit einiger Zeit, auch aus Beobachtungen heraus. Das Thema ist ganz einfach: Entfache das dir gegebene prophetische Wort. Entfache das dir gegebene prophetische Wort. Wir haben vor 14 Tagen darüber gesprochen, vielleicht auch schon 3 Wochen her, über Hoffnung. Wir haben festgestellt, dass Jesus, von ihm wird gesagt, er ist der Gott aller Hoffnung und allen Trostes. Und da haben wir Römer 15, 4 gelesen, Römer 5, Vers 15, Vers 4 und Vers 13. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also durch die Ermunterung, also da bleiben, wir hören die Belehrung, wir hören Gottes Wort, wir bleiben darin und wir empfangen dabei Paraklesis, Tröstung, Ermunterung mal übersetzt. Paraklesis heißt Schriften, die uns an die Seite gestellt, an die Seite gerufen sind, die uns im Alltag begleiten und uns Hoffnung geben. Vers 13, der Gott der Hoffnung, das Wort Elpis, Hoffnung, wir haben festgestellt, in der Bibel gibt es das Wort Glauben. Glauben ist Pistis und Hoffnung ist Elpis. Elpis ist wie Glauben. Wenn wir jetzt von Hoffnung sprechen und sagen, also, ich weiß nicht, ob da noch Hoffnung ist oder ich hoffe, morgen ist schön Wetter. Also das ist ungewiss. Wenn wir in der Bibel Hoffnung hören, das Wort sagt, Hoffnung ist eine Gewissheit, zum Beispiel die Hoffnung der Auferstehung. Wir würden sagen, wir glauben an die Auferstehung, die Hoffnung der Auferstehung. Die Hoffnung der Wiederkunft Jesu. Wir würden immer sagen, wir glauben an die Wiederkunft Jesu. Gott nennt es Hoffnung, weil im Unterschied zu Glauben ist Elpis wie Glauben, aber wir wissen nicht, wann wir auferstehen. Wir wissen auch nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen aber, er kommt. Wir wissen, er kommt wieder und wir wissen, wir werden auferstehen. Deshalb ist es Elpis. Also ihr seht ganz anders in Bezug zu unserer Hoffnung. Und der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es, der in uns Hoffnung bewirkt. Wir lesen die Schriften. Wir hören, was Gott sagt, wir lesen, was Gott sagt, und der Heilige Geist erweckt es in uns und er gibt uns Kraft und Hoffnung in unserem Leben. Es ist nicht deine Kraft, heißt es, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Dann hatten wir noch gelesen, Hebräer 6, 18 und 19. Diese Hoffnung haben wir als sicheren, festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs reicht, also bis in die Gegenwart Gottes, in das Heiligtum Gottes, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Also die Hoffnung, die wir durch die Schriften bekommen haben, sind ein fester Anker für unsere Seele. Wir wissen nicht, wann Dinge geschehen, aber wir wissen, Gott ist mit uns auf unserer Seite, es wird geschehen. Jetzt will ich rübergehen zu dem, was ich für heute angekündigt habe. Wir haben das prophetische Wort. Da wird zum einen vom Logos gesprochen. Jesus selber ist das Logos. Und von Graphe. Graphe ist das insgesamt Geschriebene, was wir in der Bibel zwischen, was du da zwischen deinen Buchdeckeln so hast. Das ist die Graphe, das ist die Schrift. Okay? Und in 2. Petrus 1, ab Vers 16 und heißt es bis 21, denn wir haben euch die Macht, Dynamis und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln, also Mythen, erfunden Geschichten folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also sagt, wir haben euch die Macht, Dynamis, das ist diese innewohnende Kraft. Jesus ist voller Dynamis, er lebt in uns, deshalb sind wir voller Dynamis. Und Ankunft, Parousia, das heißt Dasein, Anwesenheit, Gegenwart von Para, neben, Beisein, also sein, existieren. Mit anderen Worten, Jesus hat seine Existenz, sein Dasein neben uns, bei uns, in unserem Leben. Das heißt, er ist immer da, was er gesagt hat. Ja, Petrus drückt es hier ein bisschen umschrieben aus. Denn er empfing von Gott, ja, also Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort, Logos, umso fester. Fester, das Wort ist Bebaios und heißt fest, festgefestigt, sicher, Zuverlässigkeit, Gewissheit. Also wir haben dieses prophetische Wort und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift, also Graphe, Schrift, aus eigener Deutung geschieht. Also was auch Gott gesprochen hat. Wir haben in der Bibel haben wir Poesie, wir haben in der Bibel aber auch Historie, Geschichte von Israel und von den Menschen, aber wir haben auch prophetische Worte, wo Gott mal gesagt hat, Gott sprach, der Herr sprach und so weiter. Das sind Weissagungen, prophetische Worte, die wir inzwischen in der Graphe haben, die in eine bestimmte Situation für Menschen gesprochen wurden. Und Gott sagt, das, was ich gesprochen habe, habe ich zu euch gesprochen, damit ihr, damit dieses prophetische Wort euch leuchtet wie eine Lampe in dunkler Nacht. Das heißt, der Raum ist dunkel, du hast kein Licht. Und da hat man so eine Öllampe gehabt, die wurde dann angezündet und dann leuchtete das im Haus. Wir haben heute Elektrizität. So, dieses prophetische Wort, auf unsere Zeit würden wir sagen, leuchtet euch wie diese Lampen. Es zeigt dir, wenn der Raum dunkel wäre, würdest du nichts sehen. Aber wenn das Licht angemacht wird, dann siehst du klar und du weißt, wo du lang gehen sollst, du weißt, wie dein Weg weitergeht. Und das prophetische Wort, also Gott spricht zu uns prophetische Worte, weil er sagt, diese prophetischen Worte sind wichtig für euch, damit ihr Licht im Alltag habt und wisst, wo ihr hingehen könnt. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift, Graphe, aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Wenn wir das Wort getrieben, das assoziiert bei uns immer gleich so, boah, der ist voll getrieben. Also der ist nicht Herr seiner Sinne, der kann jetzt auch gar nicht anders. Da ist wahrscheinlich der Heilige Geist auf ihn gejumpt und nun, was machst du da? Ich kann nicht anders, der Heilige Geist macht gerade, dass ich so tue. Da würdest du sagen, der hat einen an der Waffel. Okay, mich, nicht der Heilige Geist. Okay, und deshalb, das Wort getrieben, ferro, heißt tragen, bringen, hervorbringen. Also Menschen hören etwas von Gott, und dann tragen sie es zu anderen Menschen. Dann bringen sie das, was vielleicht doch bisher verborgen war, bringen sie hervor, sodass Leute sehen können, aha, so ist das also. Also es ist nicht, dass du getrieben bist und ich kann nicht anders. Das machen Dämonen. Dämonen zwingen Menschen, Dinge zu tun, der Heilige Geist nicht. Also vom Heiligen Geist her redeten Menschen von Gott, und brachten Dinge hervor, trugen Dinge zu anderen Menschen, damit das, was der Heilige Geist diesen Menschen mitgab, um es der betreffenden Person zu sagen, damit diese Person für ihre Lebenssituation eine Lampe, ein Licht hat und weiß, wie gehe ich jetzt weiter. Ist das kompliziert? Kommst du mit? Okay, gut. Also das haben wir erstmal, das prophetische Wort, das uns gegeben ist. Und Gott sagt, er wacht über sein Wort, dass er es tut. Es wird also niemals so sein, dass Gott sagt, ich habe es mir anders überlegt, ich streiche mal ein paar Passagen aus der Bibel. Was geschrieben ist, ist geschrieben. So, jetzt aber möchte ich einen weiteren Bereich, also es geht eigentlich schon der Übergang auch, niemals wurde eine Weissagung, prophetisches Reden durch den Willen eines Menschen gegeben, sondern der Heilige Geist sprach. Ihr habt das alle erlebt oder Großteil erlebt, wenn man so in einem Gottesdienst ist, wie diesem auch, dass der Heilige Geist ganz persönlich zu jemandem spricht. So, oder ihr wart hier vorne zum Gebet und ich habe für euch gebetet, mit euch gebetet Und dann hatte ich ein prophetisches Wort oder auch die anderen Mitarbeiter, die hier gedient haben. Wir hatten dann ein Wort, das soll ich dir vom Herrn sagen. Das heißt, wir übertragen, wir bringen dir dieses prophetische Wort. So, prophetische Worte, die wir von Menschen bekommen, es ist niemals so, dass ich jetzt ein prophetisches Wort habe für dich und du sagst, das will ich aber gar nicht. Also das geht mir total quer. Also das ist auch gar nicht, was ich denke, was Gott mit mir möchte. Also wenn du so etwas hast, dann vergiss, was man dir gesagt hat. Weil in der Regel ist es so, dass du in deiner Beziehung, in deinem Umgang mit Jesus, in deiner Beziehung mit Gott, dem Vater, dass du von Gott Dinge erfährst oder auch in deinem Herzen empfängst und du weißt, das möchte Gott, das ist gut für mich, diesen Weg soll ich einschlagen oder das sind die Dinge, wie ich Dinge umsetzen soll. Du weißt es von Gott. Dann sind wir manchmal vielleicht ein bisschen unsicher und denken, na, bilde ich mir das vielleicht nur ein? Vielleicht ist das ja auch nur ein frommer Wunsch von mir. Kann ja alles sein, wir haben ja auch unsere Wünsche. Und dann bist du in einem Gottesdienst und dann kommt der Heilige Geist und sagt, der Herr sagt Folgendes durch eine Person und dann sagt er, sage dieser Person das und das und das. Und dann sagst du, oh, das ist ja genau das, was ich schon in meiner persönlichen Zeit mit Gott von ihm meinte, gehört zu haben. So, jetzt hast du also selber persönlich von Gott Dinge empfangen. Das prophetische Wort bestätigt dir nochmal, was du schon selber in deiner Beziehung und aus deiner Beziehung mit Gott weißt. Dieses prophetische Wort bestätigt dir und du weißt, ja, das ist von Gott. Weil der, der dir das sagte, war ja nicht bei dir in deinem Wohnzimmer oder wo immer du sitzt. Und er war ja nicht bei dir und hat gelauscht, wie du mit Gott geplaudert hast. Sondern übernatürlich hat Gott gesagt, gib dieser Person dieses Wort weiter. Weissagung ist immer Auferbauung, Ermutigung, Trost. Ja? Auferbauung, Ermutigung, Trost. Es ist niemals so, dass eine Weisung kommt, sei so, du musst jetzt das und das tun, der Herr möchte das. Und du sagst, ich will das aber gar nicht. Ja? Dann sagt der Herr, brauchst du auch gar nicht, denn so ist Weissagung nicht. So, wenn wir jetzt also in die Bibel reinschauen, da möchte ich jetzt rübergehen in das persönliche, also ich bin ja eigentlich schon drin, das persönliche prophetische Wort. Vernachlässige nicht, entfache das dir gegebene prophetische Wort, das dir gegebene prophetische Wort. Wir wissen nicht, was bei Timotheus alles so gewesen ist, was so passiert ist. Timotheus auf jeden Fall brauchte von Paulus Ermutigung, in das, was er von Gott bekommen hatte, oder auf das, was er von Gott bekommen hatte, sich einzulassen und da reinzugehen. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Timotheus 1,18, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich. Beachte, er spricht hier nicht von Bibelstellen. Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Also Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir wissen nicht genau, was bei Timotheus los war. Wenn wir das Kapitel davor lesen oder die Verse davor lesen, dann stellen wir zum Beispiel fest, dass Paulus sagt, niemand soll dich verachten, weil du noch so ein junger Verkündiger bist. Also Timotheus war jung und auf jeden Fall gab es Leute, die haben gesagt, auf so einen jungen Spund, die muss ich gar nicht hören. Also ich hätte gerne einen Redner, der schon, was weiß ich, so Richtung Rente geht. Aber nicht so einen jungen Burschen da und der kommt und will mir jetzt von Gott sagen, wie der Weg ist, der kommt und lehrt die Schriften. Also es gab, scheint so, dass es Leute in der Gemeinde gab, ja, was für eine Gemeinde, ne? Bei uns gibt es sowas gar nicht. Ja? Aber da gab es das. Die Gemeinde sagt, den muss ich gar nicht hören. Und der ist zu jung. So. Und Timotheus, wir wissen nicht, ob er gesagt hat, naja, vielleicht bin ich wirklich am falschen Platz. Auf jeden Fall sagt Paulus, Timotheus, erstmal muss ich Folgendes bei dir klarstellen. Du darfst niemals auf das eingehen, was andere dir sagen. Sag nicht, ich bin zu jung, sondern du bist gesetzt, Dinge von Gott umzusetzen, weiterzutragen, durchzubringen. Also komm, geh nicht auf die Schiene, die man dir versucht beizubringen. Du bist zu jung, du bist noch nicht in der Lage, die Dinge Gottes zu verwalten und Dinge Gottes zu tun. Und Paulus sagt, das sind dieses Gebot, interessanterweise das Wort Parangelia, das ist Gebot ist normalerweise Entole Und dann gibt es das Wort noch Dogma. Dogma ist zum Beispiel, es ging ein Gebot von Kaiser Augustus aus, dass alle Welt zu einer Volkszählung gehen müsste. Das ist das Wort Dogma. Das ist eigentlich ein Erlass. Und dann haben wir das biblische Wort für Gebot oder bei göttlichen Geboten ist Entole. Entole ist etwas, was in dich eingeht. Gott sagt, ich spreche Worte zu dir, die in dich eingehen und die dir gut tun, die heilsam sind. Das ist das Gegenteil von Anatole. Anatole ist bei Sonnenaufgang. Anatole. Aber hier Gott sagt, wenn ich zu dir spreche, dann ist es etwas, was eingeht in dich, was dir gut tut. Erinnert uns an Hebräerbrief, ich werde meine Worte, werde ich in ihre Herzen und in ihre Gedanken schreiben. Das, Gott macht das, wenn wir es ihm erlauben. Er geht übrigens niemals gegen unseren Willen. Ja, musst du ganz einfach wissen. So, also dieses Parangelia und dieses Gebot, also Parangelia heißt eigentlich Bekanntmachung, Anweisung. Timotheus, diese Bekanntmachung oder diese Anweisung, die du, vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen durch dich, über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Also diese Bekanntmachung vertraue ich dir an. Vertraue ich dir an, das griechische Wort ist Paratiteme. Paratiteme hatten wir schon bei der ältesten Einsegnung hier gehabt. Da steht zum Beispiel, wir befehlen diese Ältesten Gott und seiner Gnade an. Wir befehlen sie an. Ja, das ist ja so, ach, auch du willst eine Reise unternehmen. Ach, wir befehlen dich der Gnade Gottes. Das klingt so religiös, schwungvoll, schmalzig. Fällt nur noch der Honig drumherum. So, wir befehlen dir an. Und das ist eigentlich so, oder jemand ist da, ach, da befehlen wir dich mal dem Herrn an. Ich glaube, keiner weiß, was er damit sagt. Das sind einfach inzwischen fromme Vokabeln geworden. Das griechische Wort Paratiteme heißt daneben stellen. So, dann heißt es, als der Heilige Geist berief Älteste und diese Ältesten haben wir dann gesegnet oder mit ihnen gebetet und haben sie dem Herrn anbefohlen. Paratite, para, neben Titeme. Wir haben sie dann neben den Herrn gestellt. Das heißt, sie sind Stellvertreter Gottes auf der Erde. Natürlich ist jeder Gläubige nach dem Neuen Testament ein Botschafter Jesu Christi auf dieser Erde. Und doch, die Ältesten haben eine besondere Funktion. Ihr steht jetzt neben Gott. Ihr seid verantwortlich, dass die Gemeinde gut läuft, dass die Gläubigen geschützt sind, dass den Gläubigen es gut geht, dass sie in die Werke Gottes hineinkommen und. Dieses Wort, Paratiteme, also wir haben die Ältesten genommen und haben sie jetzt neben Gott gestellt. Und sie reden von der Seite Gottes zu der Gemeinde. So, das Interessante ist, hier steht dasselbe Wort, diese Bekanntmachung oder Anweisung, Timotheus, die du damals bekommen hast, durch Weissagung, als die über dich ausgesprochen wurde, vertraue ich dir an, diese Bekanntmachung, Timotheus, stelle ich jetzt nochmal an deine Seite, Paratiteme. Du hast ein prophetisches Wort bekommen, Timotheus, und dieses prophetische Wort scheint Timotheus irgendwie vergessen zu haben. Habt ihr schon mal prophetische Worte bekommen? Aha. Und hast du sie dann umgesetzt? Wahrscheinlich auch nicht. Manche ja, manche nicht. Denn sie erfüllen sich nicht einfach so. Prophetische Worte müssen wir nehmen und tun. Wenn wir sie nicht umsetzen, geschehen sie nicht. Zum Beispiel. Okay, diese Bekanntmachung, Timotheus, Paratiteme, stelle ich jetzt nochmal neben dich. Ja, die stelle ich jetzt neben dich. Timotheus, das ist etwas, was an deiner Seite ist und das ist so eine Lampe für dich, damit du weißt, wo du gehen sollst. So, damit du auch durch sie den guten Kampf kämpfst. Parangelia ist Bekanntmachung, Anweisung. Das Wort, das in unseren Bibeln steht mit Verheißung, das ist Epangelia und bedeutet Ankündigung. Bei uns wird es immer übersetzt mit Verheißung. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Da steht, Gottes Evangelia sind Ja und Amen in Christus. Gottes Ankündigungen. Evangelius ist einfach eine Ankündigung. Eine Ankündigung. Gott sagt zum Beispiel, jemand in einer Weissagung durch ein prophetisches Wort, da würde ich gerne mit dir reingehen. Oder achte auf folgende Dinge. Gott gibt uns ein prophetisches Wort und das ist Parangelia, eine Bekanntmachung oder auch eine Anweisung, wie ich mich verhalten kann, nicht zwanghaft. Aber Evangelium, Verheißung, Ankündigung, so Wir haben so viele Verheißungen in der Schrift und das heißt, sind Evangelia, Ankündigungen. Gott sagt, das kündige ich dir an, das gilt jetzt dir. Ja? Zum Beispiel, wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Was ist das? Eine Verheißung. Aber Gott, da steht Evangelia, diese Ankündigung. Gott sagt, ich mache an alle Menschen folgende Ankündigung, wer immer sich an meinen Sohn wendet und an ihn glaubt, der wird gerettet. Wer nicht an ihn glaubt, wird nicht gerettet. Evangelium. Wir nennen es Verheißung. Aber es ist eine Ankündigung. So, und bei uns ist es so, du hast es verheißen, Herr, du hast es verheißen und dann hämmern wir los. Wer hat es verheißen? Gott hat gesagt, er hat eine Ankündigung gegeben. Das Gute ist, in allen Ankündigungen, Verheißungen, die Gott gibt, ist gleichzeitig auch die Kraft, die Dinge umzusetzen. Denn die Worte, die Gott zu uns spricht, sind immer voller göttlicher Energie, voller göttlicher Kraft, voller Dynamis. Und sie haben in sich, die Worte, die Gott zu uns spricht, in sich, die Worte, wenn wir sie aufnehmen und tun, sie haben in sich die Macht oder die Kraft, dass sie in Wirklichkeit geschehen. So, Timotheus hatte also wohl irgendwie die Dinge, die Verheißung, die Weissagung, und nicht Verheißung, die Weissagung, die er bekommen hatte, heißt es, die vorangegangenen Weissagungen über dich, er hat sogar viele bekommen, prophetische Reden, die wurden dir an die Seite gestellt, an dein Leben. Und Timotheus, ich erinnere dich und stelle es heute nochmal an deine Seite, denn du musst diese Dinge, die Gott zu dir gesprochen hat, ergreifen. Wenn du sie nicht ergreifst, kannst du nicht den guten Kampf kämpfen. Er sagt, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Durch diese Weissagungen, die dir gegeben wurde, sollst du den guten Kampf kämpfen. Ja. So. Und wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, dann kannst du sie nehmen und sagen, ja, so wird es geschehen. Wir hatten in Bezug auf die Hoffnung gesprochen, zum Beispiel, wenn jemand seinen Job verliert. Jemand verliert seinen Job, der Mensch, der Gott nicht kennt, sagt, oh Mann, jetzt geht alles im Bach runter. Wie sagte mir jemand, da kann ich mir gleich die Kugel geben. Wer nimmt mich noch in meinem Alter? So, dann gibt es den Gläubigen, der nicht unbedingt Gott kennt, sondern der die Verheißungen, die Wahrheit kennt und so auch Gott liebt und das Wort liebt. Und er sagt, ich verstehe nicht, wieso ich arbeitslos bin. Das kriege ich jetzt nicht in meinen Kopf. Wie kann Gott das nur zulassen? Ich habe bekannt, der Herr ist mein Versorger, der Herr ist mein Versorger. Ich habe das bekannt, dass er uns versorgen wird. Das ist eine Verheißung, also Ankündigung. Er wird mich versorgen und jetzt bin ich arbeitslos. Also man sieht nur, dass man den Job verloren hat, dass du aber vielleicht deinen Job verloren hast, damit du in eine andere Position oder woanders hinkommst. Kann ja alles sein, ich spekuliere jetzt nur. Aber der Mensch, der nicht in diese Ruhe zu Gott eingegangen ist, der rudert jetzt, ich kann es nicht verstehen, also kann ich ja Gott doch nicht glauben, schau mal, wie mein Zustand jetzt ist. So, der Gott kennt, der weiß, wie Gott ist, der nicht nur wahrheitsmäßige Bibelstellen kennt, sondern der Gott kennt, der sagt, ich habe meinen Job verloren, Vater, ich bin so gespannt, was du jetzt für mich hast. Ich bin sowas von gespannt. Jetzt sind die Ruhe eingegangen. Es riecht nicht mehr auf. Und du sagst, was ist, wenn ich verhungere, Herbert? Dann kommst du dahin, wo du hin wolltest, zu ihm. Ist doch gar nicht so schwierig jetzt erstmal. Ne? Okay, aber wir wollen ja noch gar nicht. Er hat auch nicht gesagt, also für dich ist der Weg, ich lasse dich verhungern, damit du dann durch diese Art zu sterben, Hungertod, dann bei mir landest. Nein, so, das macht Gott nicht. So, aber der Gott kennt, der mit ihm lebt, der zur Ruhe gekommen ist, sagt, ich bin so froh, Vater, dass in dieser Situation der Arbeitslosigkeit oder der Krankheit in seinen Wunden ist uns Heilung geworden, ist eine Ankündigung, Verheißung, Evangelia, ist eine Verheißung. Ich bin so froh, dass du der Arzt bist. Der Mensch, der keinen Jesus hat, der hat nur seinen Hausarzt. Ich habe meinen Hausarzt und habe Gott. Ja, wir haben beide. So, und die Leute, die eigentlich nur so Wortbekenner sind, aber gar nicht so eine persönliche Beziehung zu Gott haben, die haben den Hausarzt und ihre Proklamationen. Vergessen aber, dass Gott wirklich in dieser Situation ihnen nahe sein möchte, mit ihnen gehen soll. Timotheus, du hast diese Weissagungen bekommen, damit du die ergreifen kannst und durch sie den guten Kampf kämpfst. So, Also erstmal, Paulus sagt Timotheus, die Weissagungen wurden dir gegeben, damit du sie nimmst in deinem Kampf, in deinem täglichen Leben. 1. Timotheus 4, das war 1. Timotheus 1, 18, was wir gelesen haben, 1. Timotheus 4, 14 und 15, da geht Paulus in diesem selben Brief nochmal auf den Timotheus ein. Von daher sehen wir, dass beim Timotheus sicherlich eine ganz akute Situation war, wo Paulus sagen muss, hier musst du was tun. Und da in 1. Timotheus 4, 14 sagt er, vernachlässige nicht die Gnadengabe, dieses Wort, griechische Wort Charisma, das heißt einfach Gabe oder Geschenk Gottes. Im Neuen Testament ist es meist eine Gabe Gottes bzw. des Geistes gemeint. Also vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Auflegung der Hände der Ältestenschaft. Mit Handauflegung der Ältestenschaft. Also er sagt, Timotheus, damals waren wir bei dir in deiner Gemeindesituation. Wir haben die Hände auf dich gelegt und dabei gab der Heilige Geist uns prophetische Worte, Weissagungen, die dir in deinem Dienst helfen sollen, die dich begleiten sollen. Die hast du bekommen, haben wir gerade festgestellt, Vers 18 in Kapitel 1, die hast du bekommen, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Denn das Leben, der Alltag, Situation, wollen dir die Dinge streitig machen und du denkst, wo ist Gott? Aber Gott sagt, ich habe dir eine Ankündigung gemacht. Ich habe dir eine Bekanntmachung gegeben, da, so wirst du durchgehen. Nimm das als wie eine Waffe, als Stütze, als ein Licht in deinem Leben. Und er sagt jetzt Timotheus im selben Brief nochmal, vernachlässige nicht, was dir von dieser Gnadengabe, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Und er sagt, Vers 15, bedenke dies sorgfältig, das, was du bekommen hast. Also wir hören oft nur eine Weissagung und dann sagen, oh, wie schön. Und dann gucken wir uns vielleicht noch gemächlich rum. Seht ihr, Geschwister, ich habe ein Wort von Gott gekriegt, du nicht. Ich habe eins gekriegt, ihr nicht. Ja. Und der andere, der kann sagen, verstehe ich nicht, Herr, bin ich nur zweiter Klasse, der hat jetzt ein prophetisches Wort gekriegt, ich habe keins gekriegt. Also wir sind da immer so neidisch. Oder wenn wir was von Gott empfangen, siehst du, ich muss wohl was Besonderes sein, denn Gott sprach zu mir. Also Menschen sind schon manchmal ein bisschen komisch. Ne? Aber ich spreche von anderen Gemeinden und anderen Christen. Bei uns ist das eigentlich alles schon, stehen wir doch schon alle drüber, auch in Polen, ihr steht doch alle da drüber schon, nicht wahr? Das sage ich doch, Christina. Okay, so, er sagt, vernachlässige nicht, was dir gegeben worden ist durch Weissagung. Und er sagt, bedenke dies sorgfältig. Dieses Wort bedenke dies sorgfältig, das griechische Wort ist meletao und bedeutet sich um etwas kümmern, Sorge tragen. Im Neuen Testament bedeutet es etwas sorgfältig üben oder einüben, etwas sorgfältig betreiben, etwas sorgfältig bedenken, darüber nachdenken, über etwas nachdenken. Also, Gott hat dir ein Wort. Wenn du in einem Gottesdienst oder wo auch immer, du bekommst eine Weissagung, ein prophetisches Wort von Gott. Gott sagt, das habe ich dir nicht gegeben, weil wir gerade nichts anderes zu tun hatten und weil wir ein bisschen Zeitvertreib brauchten. Nein, das habe ich dir gegeben, damit du darüber nachdenkst und in den Situationen des Lebens, wo du angegriffen wirst, wo du in Anfechtung gibst oder wo es dunkel ist, wo man nicht mehr klar sieht. Wir haben jetzt gesehen, diese Weissagungen sind uns gegeben als eine Lampe, wenn wir die Orientierung verlieren. Eine Lampe, wenn wir nicht mehr klar durchblicken. Wenn der Raum dunkel ist, wenn um uns die Situation wie Nacht ist und wir wissen nicht, wo soll ich denn jetzt hingehen, wie soll es weitergehen. Gott sagt, für diese Situation habe ich dir mal eine Weissagung, ein prophetisches Wort gegeben. Es soll dir eine Lampe sein. Ergreife das. Und dann sagte Paulus sagt ihm Timotheus, und der hat das wohl nicht gemacht. Und natürlich kann man als Gemeindeleiter manchmal Dinge auch nicht machen. Und ich weiß noch, vor vielen Jahren, weil meine Töchter, die habe ich auch gelehrt, was der Mensch spricht, wird auch geschehen. Und was der Mensch sieht, wird er ernten, auch wortmäßig. Und ich weiß, vor vielen Jahren, da habe ich mal irgendwas gesagt und meine jüngere Tochter sagte, naja, Papa, du wirst genau kriegen, was du sagst. Da habe ich gesagt, hast recht, hast gut aufgepasst. Genau, also habe ich das gesagt, das ist aber nicht gut, was ich gerade gedacht habe. Bedenke dich sorgfältig, also dieses prophetische Wort, das du bekommen hast, denk es nach. und übe es ein, hol es dir immer wieder ins Gedächtnis. Der Herr hat mir gesagt. Es sieht immer noch so aus, es sieht immer noch so aus, als könnte es nicht geschehen, als wird alles schief gehen. Aber Herr, ich bin so froh, dass du mir durch diese Prophetie zugesagt hast, wie es weitergeht oder was du mit mir tun willst. Das ist dadurch, dass wir sie festhalten, kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Wir gehen ja nicht mit Waffen umher oder mit Pistolen und schießen wild durch die Gegend. Und er sagt, darin, diese Weissagung, die du bekommst, das prophetische Wort, er sagt, bedenke es also sorgfältig, übe es ein, denke sorgfältig drüber nach, guck, wie diese Dinge anwendbar sind, lebe darin, wörtlich sei darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Also auch hier, in dem, was Gott zu uns spricht, kann Fortschritt gesehen werden. Indem wir sagen, es ist zwar dunkel, mein Raum, in dem ich lebe gerade, ist wie ohne Lampe, es ist Finsternis, aber ich bin so froh, Herr, dass du da bist und du hast mir das Wort gegeben und du hast gesagt, ich werde hier herauskommen. So, das ist, dann sehen andere dich und sagen, wow, das ist aber stark. Dann kann ich mich auch so auf das Wort verlassen. In der Regel ist es aber so, dass Leute sagen, Gott hat mir doch versprochen, du hast mir gesagt, wo ist jetzt die Prophetie, wo ist es? Hallo, Gott gibt dir eine Prophetie, damit du darüber nachdenkst, auch in den Situationen, wo es dunkel ist, und sagst, wie gut, Herr, du hast zu mir gesprochen und du bringst mich hier wieder sicher heraus. Ist das kompliziert? Okay. So, dann hat ja Timotheus einen zweiten Brief bekommen. Auch da ist Timotheus wieder anders als wir. Uns sagt man einmal was und wir haben es kapiert und tun das. Timotheus war da ein bisschen anders. Das war schon, also erst haben wir gesagt, Paulus im ersten Brief kämpfe und vernachlässige nicht. Im zweiten schreibt Paulus einen zweiten Brief an Timotheus und er sagte, auch Timotheus hat Schwierigkeiten, Probleme. Und wir wissen auch nicht, was er sonst noch hatte. Ich meine, er hatte zum Beispiel Magenprobleme. Ja? So, und was sagt Paulus dem Timotheus? Trink täglich ein Fass Wein oder wie auch immer, etwas Wein. Okay, trink täglich etwas Wein. So, und ich weiß, manche Leute sagen jetzt, ach schade, dass ich kein Magenproblem hatte, ich würde mir auch gerne einkippen. Nein, so ist das jetzt nicht gemein. So, also Timotheus, überhaupt, denke mal drüber nach. Paulus, wieso hast du nicht ein machtvolles Gebet über Timotheus gesprochen, damit die Magenprobleme zu Ende sind? Bist du etwa nicht mehr richtig im Glauben, Paulus? Ist Timotheus nicht mehr richtig im Glauben? Nein. Wir sehen, ich erinnere, letztes Jahr habe ich gesprochen, acht Wege, wie Gott Heilung für uns ermöglicht hat. Wir können darin aussuchen oder der Heilige Geist sucht sich aus und sagt, guck mal, das ist gut für dich, das ist gut für dich oder geh du diesen Weg. Wir haben verschiedene Möglichkeiten von Gott her bekommen, wie wir Heilung empfangen. Ne? So, ich bringe euch nur mal eine Erinnerung, weil es auch gar nicht so jetzt so lange her ist. Die Anita, die also die Schulter ausgerenkt hat und alles kaputt war und ist natürlich auch nicht mehr die Jüngste. Und der Chirurg oder Orthopäde hat gesagt, das wird dauern. Das wird dauern, Frau sowieso. Und wir waren hier als Mitarbeiter zusammen. Und als wir zusammen waren, da hatte ich für sie ein prophetisches Wort, eine Weissagung. Und ich sage, du, der Herr sagt, ich werde in dir Heilung bewirken. Und zwar ein Heilungsprozess in dir starten, der wird so gut verlaufen, so aktiv sein, wie bei einem 30-Jährigen, bei einer 30-jährigen Person. Das war ein prophetisches Wort. Und Anita sagt, danke Herr, also doch nicht so lange. Sie ergriff dieses prophetische Wort und sie dankte Gott, dass Gott, weil Gott redet nicht ins Leere, ich werde bei dir den Heilungsprozess beschleunigen, nicht wie bei jemand, ein ganzes Teil über 60, sondern wie jemand, der etwa 30 ist. So, sie ist, ich glaube, 2 Wochen oder so später ist sie wieder zur Nachuntersuchung gegangen und der Chirurg oder Orthopäde sagte, also wissen Sie, Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber Ihr Heilungsprozess bei Ihnen ist schneller vorangeschritten, schneller als bei einem 30-Jährigen. Und sie war innerhalb kurzer Zeit, war sie das Problem los. So, das ist das prophetische Wort. So, und in diesen 2 Wochen hat es bestimmt manchmal, knack, au. Ja, aber ich bin so froh, Herr, dass du einen Heilungsprozess in mir jetzt in Gang gesetzt hast, dass ich schneller gesund werde, als normal so ältere Menschen gesund werden. Und es geschah genauso. Was haben sie? Sie ergriff das, sie vernachlässigte nicht das prophetische Wort, sie dachte drüber nach, sie sagte, und auch wenn es weh tat, ich bin gut, Herr, dass du den Heilungsprozess jetzt beschleunigst, du hast es ja auch gesagt, ich glaube dir, ich vertraue dir. Sie ergriff das prophetische Wort. Und wir sind meistens genannt, wieso tut es denn jetzt noch weh? Ich habe doch ein Wort. Ergreife es und fange an, es auch über dir, über deinem Leben auszusprechen, und diese Dinge fangen aktiv zu werden. Gott sprach und die ganze Welt ist durch Worte geschaffen, und so auch unsere Worte, die ja nicht nur unsere Worte sind, sondern die Weissagung, haben wir gesagt, niemand bringt sie hervor ausgeklügelter Überlegung, sondern wenn der Heilige Geist, der dieses prophetische Wort gibt, legt in dieses prophetische Wort so viel Kraft, dass es auch geschieht, wenn wir es dann anwenden und nehmen, dass das auch tatsächlich dann geschieht. So, der Timotheus, 2. Brief, und dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe anzufachen, die dir durch das Auflegen meiner Hände, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott, und da scheint es, vielleicht hat er auch Angst gehabt, und er sagt im nächsten Vers, Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, also der Elia, der Feigheit, der Ängstlichkeit, Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Dynamis, innewohnende Kraft und der Liebe, Agape und der Zucht. Gott hat uns gegeben einen Geist der Zucht. Ja, da denken wir doch wieder Knüppel aus dem Sack. Was denkt Zucht? Das deutsche Wort Zucht, da muss mal Zucht und Ordnung rein, ne? Zucht. Das griechische Wort, was hier mit Zucht übersetzt wird, heißt Sophronismus und bedeutet Besonnenheit, gesunder, gesammelter Verstand. Das ist unser, wo bei uns Zucht steht. Ne? Sophronismus, Besonnenheit, gesunder, gesammelter Verstand. Gott hat dir also nicht einen Geist der Feigheit gegeben, dass du sagst, ich hau ab, ergreife die Flucht, sondern er hat dir einen Geist gegeben, der in dir innerliche Dynamis, Kraft hervorbringt und dich befähigt. Dann Agape, die Liebe Gottes, und gesunder, gesammelter Besonnenheit, gesunder, gesammelter Verstand. Du kannst überlegen, ja, ich habe deinen Geist, Herr. Und weil dein Geist in mir lebt, lebt Kraft in mir. Oder auch den Geist der Agape. Er ist vielleicht hier unausstehlich, nervt ständig, reizt mich und so. Und ich gehe her und habe ihn lieb, einfach mit der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich könnte ja auch sagen, wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Ohr um Ohr. Nein, aber das tun wir nicht, sondern ich sage, Herr, irgendwie ist er vielleicht heute nicht gut drauf, kann mir auch vielleicht mal passieren, ich habe ihn einfach weiter lieb. Der Geist, der in uns wohnt, der Geist Jesu, bewirkt das in uns, dass wir, und wir sollten darüber auch nachdenken, also kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen, wie der sich mal wieder benimmt. Hallo, du hast doch den Geist des Sophronismus. Er sagt hier, du kannst mit Besonnenheit überlegen, dass man jetzt nicht die Keule auspackt und ihm eine über die Rübe zieht, sondern du kannst ganz einfach zur Besinnung kommen, nachdenken und kannst sagen, mir ist Großzügigkeit widerfahren. Gott rechnet mir meine Fehler nicht zu. Warum sollte ich ihm seine zurechnen? Dieser Geist, der in uns ist, der, wenn wir ihm Raum geben, bringt er genau diese Dinge in uns hervor. So, und dann sagen wir, okay, dann muss ich das ja jetzt tun. Nein, nein, sagt er, in diesem, was er uns sagt, gegeben hat, liegt auch schon die Kraft, es zu tun. In dem Moment, wenn ich es anwende, merke ich, oh, es geht. Ja, wenn du die Autobatterie, die leer war, geladen hast, du hast sie geladen und jeder glaubt diesem toten Ding, dass es jetzt tatsächlich geladen ist. Also niemand kommt auf die Idee, ja, hoffentlich ist es geladen. Also wenn ich nachher starte, dann, ich muss es probieren. Aber Ja, aber vielleicht, ich probiere es vielleicht überhaupt gar nicht erst, den Motor zu starten, weil vielleicht ist sie ja nicht geladen, dann bin ich ja enttäuscht. Aber ja, aber ich will aber eigentlich wegfahren. Vielleicht sollte sie, aber was ist, wenn sie nicht geladen ist? Kein Mensch tut das. Wir gehen hin und sagen, die Batterie ist geladen, Schlüssel an, bumm, fertig, wir fahren los. Aber im Geistlichen sind wir manchmal unbesonnen, nicht vernünftig. Wir denken, sollte Gott gesagt haben, genau, wenn wir, die Bibel sagt, wenn jemand in Zungen redet, in Sprachen redet, die der Heilige Geist uns geschenkt hat, der auferbaut sich selbst, der lädt sich selbst auf. Der lädt sich selbst auf. So, und wenn Gott sagt, ich, während ich in Sprachen rede, lade ich mich selbst auf, dann glaube ich ihm das einfach. Und dann weiß ich, wenn ich in Sprachen gebetet habe, ich bin geladen. Also das ist positiv. Im Deutschen kennen wir auch nur, oh, ich bin wieder voll geladen heute. Ne? Voll geladen, ja. Genau. Und dann sind wir auch manchmal noch voll geladen. Da sind wir wieder bei den Worten gestern im Deutschen. Ne? Das ist die, die wir bei uns zu Hause hatten. Schwindel, ne? Also gerade weil ihr Deutsch und so lernt, Schwindel. Also Schwindel ist so, oh, ich habe Probleme mit Höhe. Schwindel. Aber Schwindel gibt es ja auch, indem jemand lügt. Hey, der ist voll der Schwindler. Ja, wir sind ja so nett im Umgang schon miteinander. Früher sagt man einfach, du bist ein Lügner. Aber das klingt ja so hart, ne? Du bist ein Schwindler. Ich weiß noch, als wir die erste Gemeinde gründeten, und dann haben wir, eine Schwester und ich, wir haben dann ein Gemeindeschild über der Tür angebracht. Und sie war links auf der Leiter, ich rechts, sie hielt fest und ich habe dann das festgeschraubt. Und als wir dann auf die Leiter gehen, dann sage ich, bist du eigentlich schwindelfrei? Oh, sagte Bruder Erike, manchmal kommt es noch vor. Da wusste ich, was sie meinte. Ach so, sage ich, das meinte ich aber jetzt eigentlich gar nicht. Also so merkst du so, Schwindel, Schwindel, okay. Okay, also der Timotheus kriegt also im zweiten Brief nochmal gesagt, du musst das anfachen. Scheinbar ist er im ersten Brief Kämpfer und er sagt, vernachlässige nicht, was dir gegeben ist, weil das ist Licht für dich auf dem Weg und gibt dir Orientierung. Scheinbar ist er nicht darauf eingegangen, scheinbar scheint es sogar so gut wie ausgegangen zu sein, dass Paulus im 2. Timotheus sagt, Timotheus, du musst das anfachen. Fache das neu an. So, das heißt, übe es, bedenke es. Stimmt, jetzt bin ich in der Patsche, in der ich gerade stecke und Gott hat es gewusst. Aber habe ich nicht damals ein Wort von Gott bekommen? Da war ich doch im Gottesdienst. Und da hat jemand eine Weissagung, pass auf, der Herr sagt, das und das wird geschehen, das sind die Schritte, da wirst du drin laufen. Ja. Ich meine, bei meiner Taufe, also das habe ich mir nicht ausgesucht. Natürlich wollten wir alle, bei uns war normal, dass wir prophetische Reden haben auch und im Gottesdienst. Und ich weiß noch, ich bin im Taufbecken und bevor ich untergetaucht wurde, da hat jemand ein prophetisches Wort für mich. Und er sagt, höre mein Kind, so spricht der Herr, du wirst durch Tiefen gehen. Also er sagte noch viel anderes Schönes auch, aber du wirst durch Tiefen gehen, aber du wirst mal Herrlichkeit sehen. Also ich weiß nur, damals habe ich gedacht, die Tiefen lassen wir beiseite, aber die Herrlichkeit, die nehmen wir. So, und ja, so sind wir. Aber das hat Gott hat voraussehend gesagt, dein Leben wird viele Tiefen haben, es werden Probleme aufkommen, es werden Schwierigkeiten geben. So, und das ist ja jetzt schon Jahrzehnte her, über 40, 43, 45 Jahre ungefähr her. Da habe ich dieses prophetische Wort bekommen. Und was meinst du in diesen Jahrzehnten, wie oft ich in Tiefen war? Also manchmal hat man den Eindruck, das Leben besteht aus mehr Tiefen als aus Höhen. Also mehr Tiefen als Höhen. Aber immer begleitet mich dieses prophetische Wort, das ich nie vergessen werde. Du wirst durch Tiefen gehen, da werden solche Situationen im Leben sein, aber du wirst mal Herrlichkeit sehen. Und das, da können Marita und ich, meine Frau, wir können ein Lied davon singen. Und das wird auch, bis wir bei Jesus sein werden, wird das nicht aufhören mit den Tiefen. Es wird immer Schwierigkeiten, immer auch Probleme geben. Aber Gott sagt, in all dem wirst du auch meine Herrlichkeit erleben. Du wirst sehen, in diesen Tiefen bin ich an deiner Seite. In diesen Tiefen bin ich mit voller Dynamis in deinem Leben, mit voller Kraft. So, das halte ich fest. Jedes Mal, wenn Tiefen oder wenn Probleme kommen, dann begleite es mich. Halleluja. Es wird aber, ich werde Herrlichkeit sehen. Auch in dieser Situation. Denn das ist ja, was die Schrift eindeutig sagt, dass der alles wendet der Herr in unserem Leben zum Guten. Der Feind möchte uns negativ beeinflussen. Menschen versuchen negativ manches Mal auf andere Menschen zu reagieren. Und als Leiter hast du das nicht immer schwer, nicht immer leicht. Deshalb haben wir bei Ältesteneinsetzung, hatten wir auch gelesen, was die Schrift sagt, sprecht euren Ältesten gut zu. Ja? So, da glaube ich, steht bei uns in der Bibel, gehorcht ihnen. Aber eigentlich sprecht ihnen gut zu. Gebt ihm Wort mit, sagt, du, ich bin an deiner Seite, ich gehe mit dir. Du in deiner Verantwortung als Ältester der Gemeinde stehst nicht alleine. Also sprecht ihn auch mal zu. Ja. Und ich habe gleich gewusst, den Ältesten, den sie da gesetzt haben, ich habe gleich gewusst, der ist nicht fehlerlos. Wie konnte man den nur einsetzen? Ja ganz klar, der ist ein Mann wie du. Aber das Problem ist, wir haben diesen nicht fehlerlosen eingesetzt, damit die Fehlerlosen sich aufregen können. Ist doch ganz einfach. Ne? So, dann können die sich aufregen, sonst so hat man ja auch ein bisschen Gesprächsstoff im Alltag. Ne? Sonst, man wüsste ja gar nicht mehr zu reden, wenn da nichts Negatives mehr ist. Manche Leute reden nur Negatives. Okay. Also Timotheus, fach das an. Es ist wie eine Lampe. Wir haben vor 14 Tagen im Bereich Hoffnung gesagt, das, was Gott uns zuspricht, das, was auch in den Schriften ist, das ist wie ein Anker, der festgemacht ist im Himmel. Ich zeigte euch, als ich vor Jahren mal über Hoffnung sprach, sah ich ein Bild, ein Schiff auf dem Meer und die Person warf den Anker und der Anker war oben unten festgemacht und der Sturm tobte so gewaltig, es sah jetzt so aus, dieses Schiff geht jetzt unter. Dieses Schiff wird voll Wasser laufen und alle Insassen saufen ab. Und dann veränderte sich das Bild. Ich sah wieder dieses Boot. Und dann sah ich, wie die Person auf dem Schiff den Anker hoch in die Luft warf. Und dann sah ich, dass er genau in der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten landete. Und Gott sagt, unsere Hoffnung ist nicht in irdischen Dingen festgemacht, sondern bei dem, was Gott zu uns spricht, was Gott uns verheißen hat, was er uns zugesagt hat. Und Gottes Zusagen, Gottes Ankündigungen sind Ja und Amen in Jesus Christus, unserem Herrn. So, das ist, was Gott möchte, dass wir unseren Anker festmachen bei ihm. Aber wie machen wir unseren Anker im Irdischen fest? Ich habe gleich gewusst, da bist du wieder nur auf dich gestellt. Ich habe gleich gewusst, das funktioniert nicht. Ich habe gleich gewusst, das geht nicht. So, wir machen immer irdisch fest und saufen dann dabei ab. Gott sagt aber, mach das bei mir fest. Mach es an den Verheißungen, an den Versprechungen, die ich dir gegeben habe. Mach es daran fest, denn du bist verankert im Himmel als Christ und nicht mehr im Irdischen. So, und der Hebräerbrief schildert uns in Kapitel 3, Kapitel 4. Da heißt es auch den Israeliten, ihnen wurde Evangelium verkündigt, wie auch uns. Also selbst den Israeliten im Volk Israel im Alten Testament, ihnen wurde Evangelium verkündigt. Hebräer 3, Hebräer 4. So, aber es heißt, es nützte jenen nichts, das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, nützte ihnen nichts, weil die, die es hörten, nicht mit dem Glauben verbanden. Also blieb es ohne Wirkung. Wenn wir es nicht mit dem Glauben verbinden, also Gott glauben, dass er das so meint und dass es so ist, wenn wir das nicht glauben, dann sind wir wieder nur auf uns gestellt. Und die Israeliten sagen, naja, das ist zu utopisch und das kann nicht sein. Und Gott, nur weil unsere Seele noch nicht gewohnt ist, unser Geist, der Wiedergeborene, weiß, wie Gott ist. Perfekt, gut. Aber unsere Seele, sie will gerne es festmachen an den bisherigen Erlebnissen und Erfahrungen. So, es nützte jenen nichts. Weil das, was sie, die es hörten, es nicht mit dem Glauben verband. Hebräer 4, Vers 3 sagt nämlich, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wir gehen in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Dieses, die geglaubt haben, das steht im Partizip Aorist und es bezeichnet eine einmalige, punktuelle Handlung. Also um aus Zweifel herauszukommen, aus den vielen Fragezeichen herauszukommen, sagt Gott in Hebräer 4, Vers 3, gibt es nur einen Weg. Wir müssen im Leben mal eine punktuelle Entscheidung treffen. Ich werde Gott vertrauen und nicht mehr den irdischen Zuständen oder meinen Problemen. Das ist eine punktuelle. Wir wissen, das ist, gibt es zum Beispiel auch im Partizip Präsens, wo wir Dinge hereinwachsen, wo wir immer wieder herausgefordert werden und wo wir eine Weissagung, eine prophetische Rede oder auch ein Wort von Gott bekommen haben. Und es wird angefochten, wir werden angegriffen. Aber da sagt er, bleibe dabei, immer wieder, gib nicht auf, hol es dir immer wieder frisch hervor. Der Herr hat es zu mir gesprochen, der Herr hat gesagt, bleibe einfach in dem. So. Während hier diese Entscheidung, ich will Gott glauben oder nicht glauben, da muss so eine punktuelle Entscheidung getroffen werden. So steht es hier, ich entscheide mich, ich werde Gott das jetzt ganz einfach glauben. Und dann ist es zu Ende. Das ist genau, was weiß ich, da ist jemand, der hat 5 Ehepartner zur Auswahl. Ja, du sagst, Herbert, ich wäre froh, wenn ich einen hätte. Aber gut, aber ich nehme jetzt mal, stell mal, hat einer 5. Und dann sagt er, nehme ich die oder nehme ich den? Nehme ich den, nehme ich den, nehme ich den? Ene, mene, miste, rappelt in der Kiste. Nee, den nehme ich. Naja. So, also ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also bleibst du unverheiratet. Und guckst weiter die Schönheiten der Natur, dieses Lebens an. So, aber wenn du mal eine Entscheidung triffst, dann sagst du, yeah, das ist er, das ist sie. Die nehme ich oder den nehme ich und keine andere. Den meine ich natürlich, wenn du eine Frau bist. Und die meine ich, wenn du ein Mann bist. Okay, die nehme ich. So, weißt du, und es ist ja nicht so, ich glaube nicht an sowas, dass nur ein bestimmter Mensch auf der Welt für dich zuständig ist. Überleg mal, dieser Mensch verlässt Gott, er geht nicht mit Gott, er ist ungläubig, dann bist du dein Leben lang allein. Also ich glaube schon, es passen verschiedene Menschen auf uns im Leben. Und so, aber als ich dann die Entscheidung war, Marita, das wird meine Frau. Damit war es zu Ende. Man muss nicht mehr suchen, könnte vielleicht doch noch jemand passen anders. Nein, es war eine Entscheidung gefallen. Die Entscheidung, sie wird meine Frau, die war schon gefallen, bevor sie mich wollte. Ich wusste, das ist sie. Ich kam in die Gemeinde, habe gesagt, oh, wie schön, wunderbare Frau. Und in mir war, das ist meine. Da bin ich zum Pastor hingegangen, Pastor, wie heißt sie? Hier sagte Marita. Oh, aber man wollte mich gar nicht. Da bin ich hingegangen, ich sage, Marita, also ich bin der Herbert, Gott schickt mich zu dir, du bist meine Frau, wann geht's los? Da hat sie gesagt, du hast einen an der Waffel. Oder wie auch immer. Das wäre aber nicht ihre Ausdrucksweise gewesen. So. Bei dir piept's wohl. Ja? Aber weißt du, eines Tages wusste sie, ja, der Herbert, der ist es. So, da musst du auch nicht mehr rumgucken. Eine Entscheidung. So, und ich weiß noch, wir sind beide, das war bevor sie auf die Bibelschule gegangen ist, damals durften Verlobte nicht gleichzeitig auf der Bibelschule sein. Deshalb haben wir dann uns einfach nur ein Ja-Wort gegeben und uns nicht verlobt. Sonst hätte ich nämlich, ich war ja auch für die Bibelschule vorgesehen, ein Jahr später, sonst hätte ich ja nicht kommen können. Also haben wir uns getroffen, wir sind spazieren gegangen in so einer Parkanlage da in Wuppertal. Dann sind wir runtergegangen und haben wir uns auf den Parkplatz gestellt und dann haben wir, oben haben wir das Ja und unten haben wir dann das Ja-Wort mit einem Kuss besiegelt. So. Und da war klar, du gehst zur Bibelschule und du glaubst doch nicht, dass auf der Bibelschule, da sind ja viele unverheiratete junge Männer. Was meinst du, wie viele von denen einen Eindruck hätten, dass sie die Richtige wäre? Ja? Und da musste ich auch manches Mal sagen, Junge, gewinn mal ein bisschen Land. Ne? So, freundlich. Ich bin ein freundlicher Mensch. Ne? So, und weißt du, und dann war sie fertig mit der Bibelschule und dann sind wir, da man nicht verlobt sein durfte gleich, sie war fertig, wir sind an dem Morgen in der Bibelschule beide spazieren gegangen und auf dem Weg im Spaziergang haben wir uns dann offiziell verlobt. Haben uns damals diesen Ring angesteckt. So, das sind jetzt dieses Jahr 43 Jahre. So, also, wenn du das mal so anschaust, wir müssen eine punktuelle Entscheidung treffen, auch in dem, glaube ich Gott oder glaube ich ihm nicht. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, ich werde Gott absolut vertrauen, dann hört alles andere Fragen auf. Weil ich habe mich entschieden, ich glaube dir, Gott, ich vertraue dir. Und, um mal zum Thema zurückzukommen, du musst die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, und vielleicht hast du für deine Situation, für deine Zukunft von Gott prophetische Worte bekommen. Und diese prophetischen Worte, sie werden niemals außerhalb des Einklangs mit der Bibel sein, aber du hast prophetische Worte, aber es gibt prophetische Dinge auch, sag mal, wenn es berufliche Art ist, die findest du ja nicht in der Bibel. Du hast den Eindruck, Mensch, ich sollte Computerspezialist sein werden. Aber du bist und du sagst, ich sollte das sollte, ich bin jetzt nicht sicher, sollte, ich hätte große Lust dazu, aber ich bin nicht sicher. Und dann kommst du in einen Gottesdienst oder bist mit einem Christen zusammen und der Heilige Geist sagt, ich soll dir übrigens vom Herrn sagen, dass du als Computerspezialist den Job nehmen sollst oder ausgebildet werden sollst. Dann weißt du, oh, das hat er gesagt. Jetzt werden bei der Ausbildung aber Schwierigkeiten kommen. Aber du hast eine punktuelle Entscheidung getroffen. Ich werde diesen Job jetzt machen. Auf dem Weg der Anfechtungen, der Herausforderungen, wo du sagst, oh Mann, ich habe nie gewusst, dass man so viel lernen und verstehen muss. Auf diesem Weg sagst du, ich habe selber von Gott gehört und das prophetische Wort hat es mir auch noch bestätigt. Das bringt dich durch deine Prüfungen durch. So, entfache das jetzt. Ich begleite Menschen und ich habe jetzt welche, die habe ich durchbegleitet. Das Einzige, was sie aufrecht erhielt, in ihrem Job zu sein oder auch in Ausbildung und so weiter zu sein, das Einzige, was sie aufrecht erhielt, war das prophetische Wort. Jemand rief die Person an oder sprach mit dieser Person und sagt, du, der Herr sagt, ich habe für dich gebetet und der Herr sagt, bisher sind all deine Versuche und die Dinge in den vergangenen Jahren ist alles schief gelaufen. Aber ich soll dir von Jesus sagen, ich habe heute Morgen für dich gebetet und ich soll dir von Jesus sagen, diesmal schaffst du es, es klappt. So, und das bekam dieses Wort, weil ich begleite diese Person auch, dieses Wort bekam sie in einer Situation, wo sie sagt, ich gebe auf, das ist mir zu viel, ich packe das nicht. Versagensängste und was alles so kommt, ich packe das nicht. Und dann sage ich, und sie hatte mir gerade erzählt, was diese Person sagt. Sagt, hier, was hat diese Person gesagt? Ja, die hat gesagt, Jesus hat gesagt, ich bin an deiner Seite und diesmal schaffst du es. Sag ich, und? Das ist ein prophetisches Wort. Sag ich, darauf stell dich. Ah, okay, so macht man es. Sag ich, genau so macht man es. Ich habe zwei Parallelleute so gehabt. Und dann haben wir gebetet, danke Jesus, dass du sie begleitest in diesem ganzen Prozess des Jobs, der Ausbildung und so weiter. Du begleitest, du bist an ihrer Seite. Aber 14 Tage später wachte ich morgens auf und der Heilige Geist sagt zu mir, sprich heute mit dieser Person und sage ihr, du schaffst es. So, ich treffe diese Person und sie ist wieder, oh, ich glaube, ich gebe auf. Ich kriege das nicht gebacken, es ist mir zu viel, ich kriege es nicht gebacken. Dann sage ich, okay, was hat die Person vor 14 Tagen dir gesagt? Ja, dass ich es schaffe. Ich sage, heute Morgen wachte ich auf und Jesus sagt, ich soll dir ausrichten, diesmal schaffst du es. Auch das hat er gesagt, dann hat er es ja nochmal wiederholt. Ich sage, genau, er hat es wiederholt. Und die Person hat es geschafft. Ist in allem gut durch. Jemand anders rief mich an, sagt, hör zu, Herbert, also ich drehe den ganzen Tag am Rad und ich krieg's nicht gebacken. Ich muss morgen haufenweise Seiten abgeben, weil dann darüber wird entschieden, ob ich in dem Job bleibe oder nicht. Aber bei mir ist so viel schief gegangen und weißt du, Herbert, den ganzen Tag kreise ich, ich kriege das sowieso nicht fertig, ich schaffe das nicht. Und weißt du, Herbert, den ganzen Tag geht mir im Kopf rum, ich werde obdachlos und ich werde ein Sozialfall. Und das ist den ganzen Tag, diese Platte lief den ganzen Tag. Aber am Tag, ich wusste ja gar nicht, dass es so war. Und am Tag sagt der Herr, wenn du mit dieser Person telefonierst, sage ihr, ich bin an deiner Seite, ich ordne deine Gedanken und ich helfe dir und du wirst es schaffen. Das nennt man eine Weisung, ein prophetisches Wort. So, und dann sprach ich mit dieser Person, sagt sie, ja Herbert, so und so ist es. Sagt sie, und jetzt ist abends und sagt, ich schaffe das nicht mehr. Ich sage, ich soll dir einen Gruß von Jesus sagen. Er sagt, er wird an deinem Schreibtisch neben dir sein. Er wird dir helfen, er wird deine Gedanken ordnen, er wird dir Ideen geben und du wirst das heute Abend fertig schreiben, vertraue ihm. Denke einfach mal, du siehst ihn, er ist unsichtbar neben dir, er hat so versprochen, dass er jeden Tag bei uns ist. Sei so, er hat es dir versprochen, also halte es fest. Und dann sagt sie, gut Herbert, also wenn du es sagst, dann treffe ich jetzt eine Entscheidung, dass Jesus jetzt bei mir ist und dass er mir helfen wird. Und am nächsten Tag rief sie an. Sagt sie, Herbert, ich hätte es nie gedacht, aber an diesem Abend, in ein paar Stunden, habe ich geschafft, was ich sonst den ganzen Tag brauchte. Ich habe es alles geschafft und ich bin durch. Das prophetische Wort. Verstehst du? Deshalb ist es so wichtig, dass wir einander prophetische Worte zusprechen, auch von Gott. Natürlich erfinden wir nicht, du, ich habe ein Wort für dich. Ne? Du sollst die nächsten 10 Jahre mal Blumen gießen. Ich spreche nicht, dass wir da irgendwas erfinden, erdenken, sondern wir sprechen, getrieben, wir haben gesagt, das ist nicht getrieben, sondern aufgetragen. Der Heilige Geist sagt, übermittle der Person das und das. Das ist Weissagung, prophetisches Reden, das wir übermitteln. Und das ist dann ein Licht, eine Lampe für die Situation. Für dich jetzt, abschließend, entfache jetzt, was Gott dir zugesagt hat. Der Heilige Geist wird dich erinnern. Vielleicht bist du in einer Situation, sagst du, oh, ich weiß gar nicht, wo es weitergehen soll. Und auch im Internet, der du das zuhörst, triff einfach diese Entscheidung. Es ist nicht nur für den Gottesdienst hier, sondern sag, Heiliger Geist, ich bin in dieser Situation, aber du hast schon mal zu mir gesprochen. Ich habe es irgendwo vergessen. Ich muss es wieder hervorholen. Was hast du mal zu mir geredet? Jetzt bin ich in so einer Situation. Der Heilige Geist wird dich erinnern oder er wird dir ein neues Wort geben. Aber du musst es heute Morgen eine Entscheidung treffen. Ich will, dass das, was Gott mir zugesagt hat, dass es entfacht wird, auch in Bezug auf Berufung. Ich werde niemals ein guter Ehemann. Stimmt nicht. Gott sagt, ich werde dir helfen und ich werde dir zeigen, wie du ein guter Ehemann wirst. Und dann wird das, und Gott sagt, deine Ehe wird wieder blühen und sie wird wieder wunderschön sein und die Schmetterlinge im Bauch, die werden umherflattern wie nie zuvor. Und dann kommst du nach Hause und sagst, bei mir flattert alles andere, aber kein Schmetterling. Ja? So, und dann bist du da. Und dann, so, stimmt also gar nicht, was der oder die gesagt haben. Doch, entfache dieses Wort, nimm es. Meine Ehe wird wieder gut werden. Aber wie wird sie wieder gut werden? Indem ich selber anfange, auch Schritte zu tun, nämlich auch meinem Ehepartner nicht dementsprechend zu benehmen, zu verhalten. Weil die Bibel sagt, wer nicht in den göttlichen Wegen wandelt, und wir sprechen nicht aus eigener Kraft, wer nicht diese Dinge umsetzt, die wir auch unseren christlichen Lebensstil, möchte ich mal sagen, ich spreche aber nicht tun aus eigener Kraft, wer das nicht tut, der ist in der Finsternis. Und wenn er behauptet, er sei im Licht, dann sagt die Bibel, ist er verblendet, hat keinen klaren Durchblick. Denn wer sich anderen gegenüber mies verhält und mies benimmt, ist auf keinen Fall im Licht. Aber du kannst im Licht zurückkehren. Hallo? Jetzt habe ich sie wieder alles verdorben. Ne? Hätte ich mal lieber nicht gesagt. Okay. Nein. So, entfache, was Gott dir gesagt hat. Herr, ich weiß nicht wie, aber du darfst mich leiten, Herr, wie ich zum Frieden in meiner Ehe beitrage. Du darfst mich leiten, wie ich zum Frieden mit meinen Brüdern und Schwestern sein kann. Du darfst mir, Herr, was kann ich tun, damit Friede geschieht? Das ist ja die Jahreslosung. Jag dem Frieden gegen jedermann nach. Dein Ehepartner ist auch ein Mensch. Und dann würde ich gerne, dass wir noch beten um Freisetzung des Prophetischen. Wenn du sagst, ich würde gerne prophetisch reden, dann kannst du auch gerne nach vorne kommen. Wir beten hier vorne, beziehungsweise der Herr wird es kommen. Ich spreche über euch Freisetzung aus, weil die Schrift sagt, Gott sagt, ich will, dass alle weissagen. Richtig? So steht es geschrieben. Du gehörst zu alle. Ich will, dass alle prophetisch reden. Ich will auch, dass alle in Zungen reden, sagt er. Will ich auch. Steht auch geschrieben. So, also, dass ihr diese Dinge wisst. So lade ich dich jetzt also ein. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens mit dem, was Gott ja auch persönlich zugesprochen hat. Einmal durch Worte der Bibel, aber auch, was er dir persönlich zugesprochen hat. Vernachlässige das nicht. Und wenn es bei dir ausgegangen ist, dann entfache es heute neu. Entfache es ganz einfach neu. Und genau um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Das steht im Infinitiv Präsens und bezeichnet eine andauernde oder wiederholte Handlung. Es enthält keine Zeitangabe. Das heißt, immer ist der Alltag, die Umstände, vielleicht Probleme, will dir das, was Gott dir zugesagt hat, das willst dir rauben. Aber er sagt, bleib dabei, entfach das immer wieder. Entfach das immer wieder, mein Herz mir gesagt und ich glaube ihm. Du hältst das aufrecht, das ist dann ein Licht für dich in deiner Dunkelheit und dein Glaube wird ungeheuer wachsen. Okay, also lass uns mal so ein Minütchen jetzt mal so ruhig sein. Wenn du magst, schließ einfach mal deine Augen und sag, Heiliger Geist, du darfst mir in Erinnerung bringen, was du mir zugesagt hast für meine Situation. Wenn du vor der Frage bist und sagst, ich will nicht länger allein sein, ich würde so gerne einen Ehepartner haben, dann musst du wissen, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gott weiß, wie du fühlst. Und er hat gesagt, ich will ihm einen Ehepartner geben, eine starke, bei uns steht in der Bibel eine Gehilfe, aber eigentlich heißt es eine starke geben. So, Herr, ich danke dir, da ist jemand, den du für mich hast. Glaube ihm einfach. Vielleicht hast du auch prophetische Worte bekommen. Glaube ihm einfach. Herr, oder andere Dinge, andere Situationen, entfache jetzt, was du schon durch mir, weck es auf, bring es wieder hervor, was du schon zu mir gesprochen hast. Und dann fängst du an, dieses zu pflegen. Es zu pflegen und darin zu leben. Und wie gesagt, dann wollen wir auch sehen. Und wenn du sagst, ich möchte, dass der Heilige Geist das heute neu entfacht, dann lade ich dich einfach ein, hier nach vorne zu kommen. Du kannst gerne hier vorne hinkommen. Und dann kommst du wie jemand, der sein Päckchen an der Tür in Empfang nimmt vom Paketdienst. Kommst du einfach hier nach vorne und sagst, Herr, ich empfange und neu von dir, entfache neu in mir, was du mir versprochen hast. Und ich will, dass es heute zum Leben erweckt wird. Und dann bist du hier vorne und ich entscheide mich, dir zu glauben. Punktuelle Entscheidung. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als solche Hebräer 4,3, die geglaubt haben, die ihm vertrauen. Und da muss diese Entscheidung, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Und der Herr wird das in dich hinein, in deine Hände legen, heute Morgen ganz neu. So lade ich dich ein, bevor wir schließen, einfach zu kommen. Herr, ich möchte, dass es neu entfacht wird in mir. Und wenn du da bist und sagst, ja, ich will, dass das Prophetische mir freisetzt, dann kommst du her und sagst, Heiliger Geist, du willst, dass wir alle prophetisch reden. Also, ich bete, dass du das jetzt in mir freisetzt. Aber kommt einfach nach vorne, bevor wir dann auch in den Schluss dieses Gottesdienstes gehen. Und wir beten dann hier vorne. Ich lese noch schnell etwas. Das ist aus dem Buch von Bill Johnson, Träger seiner Gegenwart. Da schreibt er, es liegt an uns, das Momentum einer früheren Erfahrung aufrechtzuerhalten. Als ich das gestern las, habe ich gesagt, das passt so sehr für heute. Ich habe erlebt, wie Menschen eine spektakuläre Berührung vom Herrn empfingen. Und wenn sie diese Berührung nicht entsprechend verwalten, läuft in ihrem Leben vieles schief. Kritiker von Erweckungen tendieren gerne dazu, die Berührungen abzutun und zu sagen, seht, ich habe es gleich gesagt, Gott hat ihr Leben gar nicht wirklich berührt. Kann man Gott wegen der notdürftigen Antwort des Menschen in Frage stellen? Jesus heilte einst 10 Leprakranke. Nur einer kehrte zurück, um sich zu bedanken. Bedeutet dies, dass die anderen 9 keine wirkliche Berührung von Gott empfingen? Selbstverständlich nicht. Jede Berührung durch Gott enthält Samen der Transformation, also Verwandlung, Umwandlung. Gott berührt, aber der Mensch entscheidet, ob er eine Berührung bzw. Transformation möchte oder nicht. Gott, hilf mir nicht, an deiner Treue zu zweifeln, nur weil andere schlechte Verwalter sind. Ich will nicht einfach eine Berührung, ich will von deiner Berührung transformiert werden. Ich sehne mich danach, dass deine Gegenwart meinem Leben eine neue Orientierung gibt. Das heißt, wir hören von Gott, er berührt uns und dann setzen wir es um. Schaut mal, auch viele Leute, für die ich gebetet habe, die Jesus nicht nachfolgen. Kinder, der offene Kopf wächst zu. Einfach so, du betest und der Kopf wächst zu. So, trotzdem haben sich die Eltern und die Familien trotzdem nicht bekehrt. Sie sahen es ein Wunder. Der Arzt sagt, mit diesem offenen Kopf muss das Kind mindestens die nächsten 5 Jahre leben. Und Gott geht her, macht es von einer Minute zur anderen zu. So, hat diese Familie eine Berührung mit Gott erlebt? Ja. Trotzdem haben sie die Entscheidung getroffen, nicht mit Gott zu leben. Trotzdem hat Gott geheilt. So, wir müssen das, was Gott in unser Leben tut, auch verwalten. Das heißt, wir nehmen das und fangen an, darin zu laufen. Okay? Sonst sind wir nur Hörer und das nützt uns dann nichts.